Wir wollen uns heute einen Vers in der Heiligen Schrift anschauen, der uns sagt, wie wir von der Macht des Geldes frei werden und Gott von ganzem Herzen dienen können. Geld ist ein wunderbarer Knecht, aber ein schrecklicher Meister, wie Feuer. Ein wunderbarer Knecht, wenn er auf dem Gasherd in Kontrolle gehalten wird. Ein schrecklicher Herr, wenn ihm gestattet wird, das ganze Haus abzubrennen. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 21, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Was uns zuerst lehrt, in Geldangelegenheiten rechtschaffen zu sein, und zweitens, in Geldangelegenheiten treu zu sein. Rechtschaffen zu sein bedeutet zuallererst, an andere Menschen zurückzugeben, was ihnen rechtmäßig gehört. Wenn du Geld geborgt hast, dann gib es zurück. Wenn du andere um Geld betrogen hast, dann gib es zurück. Wenn du das Finanzamt oder das Zollamt betrogen hast, dann zahle das Geld zurück. Wenn du das nicht tust, wirst du dein ganzes Leben lang einen schweren Klotz am Bein haben. Du wirst niemals in der Lage sein, das christliche Rennen zu laufen, das sage ich dir. Regle das jetzt. Es ist besser, Gottes Segen zu erlangen, als an Geld, das dir nicht gehört, zu hängen. Wenn du auch nur eine Rupie bei dir hast, die du nicht rechtmäßig verdient hast, dann wird dieses Geld für dich und deine Kinder ein Fluch sein. Du wirst nicht für das Kommen des Herrn bereit sein, wenn du diese Angelegenheiten auf dieser Erde nicht geregelt hast. Nein, wir dürfen keine einzige Rupie bei uns haben, die wir unrechtmäßig erworben haben. In Bezug auf diese Angelegenheit, von der die Bibel in Römer 13, Vers 8 sagt, seid niemandem etwas schuldig, sollten wir alles Borgen von Geld so weit wie möglich vermeiden. Vermeide es, dich zu verschulden. Es ist eine schlechte Angewohnheit. Sei mit dem, was Gott dir gibt, zufrieden und lebe im Rahmen deines Einkommens. Die Ansagen in den Zeitungen verkünden, kaufe jetzt und bezahle später. Das ist der sicherste Weg, dich zu verschulden. Ich möchte euch ein anderes Motto geben. Spare jetzt und kaufe später, nämlich wenn du genug Geld hast. Nun möchte ich hier etwas klarstellen. Viele Menschen bekommen von ihrem Arbeitgeber Darlehen, um sich ein Auto zu kaufen, ein Zweirad, oder ein Darlehen, um ein Haus zu bauen. Es ist nichts Falsches daran, ein solches Darlehen aufzunehmen, weil du für dieses Geld etwas wie ein Auto oder ein Haus vorzeigen kannst. Und wenn du nicht in der Lage bist, dieses Geld zurückzuzahlen, werden sie das Haus und das Auto zurücknehmen, versteigern. In dieser Hinsicht hast du dich also überhaupt nicht verschuldet. Das ist in Ordnung. Aber wenn du Geld nimmst und es für etwas verwendest, was verschwindet, dann ist das ein Problem, zum Beispiel für eine Hochzeitsfeier. Die Versklavung der Gläubigen an den Mammon sieht man am deutlichsten bei Hochzeitsfeiern. Dort kann man sehen, wie die Habgier und das Trachten nach menschlicher Ehre unverhohlen zur Schau gestellt werden. Betrachte das Aussteuersystem, das nicht nur von Ungläubigen, sondern auch von Gläubigen in fast jeder Glaubensgemeinschaft praktiziert wird. Wer eine Aussteuer fordert, bevor er die Entscheidung trifft, ob dies das Mädchen ist, das er nach Gottes Willen heiraten sollte, ist für den Namen Jesu Christi eine Schande. Und sie sind sicher nicht seine Jünger. Wie findest du heraus, ob dies das Mädchen ist, das du nach Gottes Willen heiraten solltest, indem du herausfindest, ob ihr Vater dir so viel Geld geben kann? Du dienst dem Mammon, und es spielt keine Rolle, wenn dein Pastor oder dein Priester dir sagen, dass das in Ordnung ist. Gottes Wort unterstützt diese Praxis nicht. Wenn du Jesus fragtest, was würde er sagen? Was würde Jesus dir sagen, wenn du darüber betest? Würde dir Jesus sagen, du solltest hingehen und den Vater des Mädchens um eine höhere Aussteuer bitten? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus so etwas sagen würde? Woher bekommst du dann diesen Rat? Du bekommst diesen Rat von unbekehrten Leuten. Wir dürfen nicht einmal eine Aussteuer erwarten, wenn es um die Ehe geht. Nein, betrachte auch die große Geldverschwendung, die es bei vielen Hochzeitsempfängen gibt. Es ist nichts Falsches daran, eine schöne Hochzeitsfeier zu haben, wenn du sie dir leisten kannst. Jesus selbst machte bei einer Hochzeitsfeier extra Wein für die Teilnehmer. Aber ich kenne viele Gläubige, die Geld geborgt haben, um eine solche große Hochzeitsfeier zu haben, und sie bleiben dann jahrelang verschuldet. Ist das nicht ein dummer Weg, eine Ehe zu beginnen? Das ist böse. Es ist in einem solchen Falle viel besser, eine einfache Hochzeitsfeier zu haben. Konkurriere nicht mit einer anderen Familie, die für ihre Hochzeit eine so glanzvolle Feier hatte, und borge dir kein Geld, um zu zeigen, dass du auch in der Lage bist, eine so großartige Hochzeitsfeier abzuhalten. Du magst sagen, aber was werden andere sagen, wenn ich solch eine einfache Hochzeitsfeier habe? Warum stellst du dir nicht die Frage, was Gott sagen wird? Hast du mehr Furcht vor der Meinung von Menschen als vor Gottes Meinung? Glaubst du, dass Gott möchte, dass du dein Eheleben mit Schulden beginnst? Wir dürfen die Botschaft Christi in der christlichen Kirche niemals verwässern. Das ist unser Maßstab. Soweit es möglich ist, werden wir uns nicht verschulden. Nun mag es viele Situationen geben, wo du in einem Notfall von jemandem Geld borgen musst. Notsituationen, die du nicht vorhersiehst. Aber dann musst du bestrebt sein, diese Schuld so bald wie möglich zurückzuzahlen. Das Wort Gottes in Römer 13, Vers 8 ist diesbezüglich sehr deutlich. Sei niemandem etwas schuldig. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Konkurriere nicht mit irgendeinem anderen Christen. Nachdem du einmal gelernt hast, in Geldangelegenheiten gerecht zu sein, gehst du weiter und lernst, treu zu sein. Was bedeutet es, in Geldangelegenheiten treu zu sein? Gib Gott, was Gott gehört. Das ist das Zweite, was er sagte. Was ist Gottes? Was gehört Gott? Viele Leute werden sagen 10%. Ja, im Alten Testament waren es 10%. Im Neuen Testament sagte Jesus, du kannst nicht mein Jünger sein, wenn du nicht alles aufgibst, was du hast. Wie viel ist alles? Alles heißt 100%. Wenn es heißt, gib Gott, was Gottes ist, dann heißt das, er möchte 100%. Was würdest du von einer Ehefrau denken, die zu ihrem Ehemann sagt, ich werde dir 10% meines Einkommens geben, die anderen 90% werde ich jemand anderem geben? Ist das eine gute partnerschaftliche Beziehung? Nein, im Alten Testament waren die Menschen nicht mit Gott verheiratet, so wie wir es mit Christus sind. Sie waren Knechte. Knechte können ihren Herren 10% geben, das ist in Ordnung. Aber wir sind keine Knechte, wir sind eine Braut. Wir sind die Frau. Wir haben ein gemeinsames Konto, keine separaten Konten. Herren und Knechte haben keine gemeinsamen Konten. Sie haben getrennte Konten. Aber ein Ehemann und eine Ehefrau haben ein gemeinsames Konto. So wie Jesus zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 10 sagte, und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Das ist ein gemeinsames Konto. Und dasselbe sagen wir auch als Christen. Herr, alles, was mein ist, das ist dein. Nicht 10%. Und weißt du, was er zu dir sagt? Alles, was mein ist, ist auch dein. Ist das nicht wunderbar, dass du ihm deine kleinen 10-Cent-Münzen gibst und er gibt dir seine Millionen? Ist das nicht wunderbar, ein gemeinsames Konto mit Gott zu haben? Aber du kannst kein gemeinsames Konto mit Gott haben, wenn du Gott 10% gibst. Du musst alles geben. Du musst sagen, Herr, als erstes, alles, was ich habe, gehört auf jeden Fall dir. 1. Korinther 10, Vers 26, dort heißt es, die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist, gehört dem Herrn. Hast du das in 1. Korinther 10, Vers 26 gelesen? Alle Häuser, alle Länder, alles Gold, alles Silber, alles auf Erden gehört Gott. Wenn du das einmal anerkannt und erkannt hast, dann glaubst du nicht mehr, dass du Gott einen großen Gefallen tust, wenn du ihm alles gibst. Nein, du gibst, was ihm gehört. Hast du viel verdient? Hat Gott dir Intelligenz, Fähigkeiten, Qualifikationen, Kompetenz und Talente gegeben, um viel Geld zu verdienen, sei es im Geschäft oder in einem Beruf oder sonst wo? Vergiss nicht 5. Mose 8, Vers 18. Der Herr ist es, der dir die Kräfte gibt, Reichtum zu erlangen. Vergiss das nie. Es ist der Herr, der dir die Kraft gibt, Geld zu verdienen. Du hättest gelähmt sein können. Du hättest behindert sein können, du hättest krank sein können, dann hättest du nichts verdient. Du hättest dumm sein können. Vergiss niemals, dass Gott dir geholfen hat, all das Geld zu verdienen, das du in deinem Leben verdient hast. Dein Geld gehört also nicht dir, egal aus welchem Blickwinkel du das betrachtest. Es gehört nicht dir. Das heißt nun nicht, dass du dein ganzes Einkommen nehmen und es für Gottes Werk geben musst. Nein, das meine ich nicht. Wir geben es zuerst ihm, weil es ihm gehört, und zweitens, weil wir ihn lieben. Und daher sagen wir, Herr, das ist dein Geld. Nun sage mir, was ich für mich selbst ausgeben kann. Glaubst du, dass Gott nicht möchte, dass du in einem ordentlichen Haus lebst? Meinst du, dass er möchte, dass du in einem Elendsviertel wohnst? Das ist nicht wahr. Ich glaube es nicht. Jesus lebte nicht in einem Slum. Jesus lebte nicht in einem dreckigen Slum. Sein Haus in Nazareth war kein schmutziger Saustall. Und Gott möchte, dass du mit ordentlicher Nahrung, Kleidung, Unterkunft und Ausbildung für deine Kinder lebst. Er möchte, dass du dein Geld für all diese Dinge ausgibst. An diesen Dingen ist nichts Falsches. Gott 100% zu geben, bedeutet also nicht, alles für Gottes Werk zu geben und dann auf der Straße zu leben. Nein, es bedeutet aber anzuerkennen, dass ich ein Verwalter, ein Haushalter bin. Ich bin nur ein Manager, der das Geld eines anderen verwaltet. Und obwohl ich es verdient habe, erkenne ich an, dass es Gott gehört. Aber ich möchte es treu verwenden, indem ich anerkenne, dass all das Gott gehört. Das ist der einzige Weg, sich von der Bindung an den Mammon zu lösen. Das ist der einzige Weg, in deinem Leben von der Macht des Mammons befreit zu werden. Jesus sagte in Lukas 16, Vers 13, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, beginnen wir von Lukas 16, Vers 10 bis 11 an, den ganzen Abschnitt. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wenn du nicht treu bist, wir sprechen hier nicht über Gerechtigkeit, wir haben das bereits behandelt. Treu zu sein bedeutet zu sagen, Herr, ich möchte mein Geld nicht verschwenden. Ich möchte nicht unnötige Ausgaben für mich selbst tätigen. Ich möchte weise darin sein, wofür ich Geld ausgebe. Ich möchte nicht luxuriös leben. Ich möchte einfach leben, damit ich Geld habe, um es für dein Werk zu geben, um dir zu dienen, um für dich zu leben. Und wenn wir treu sind, weißt du, dass Gott uns dafür die wahren Schätze des Himmels geben wird, Offenbarung über sein Wort, Christusähnlichkeit. Wenn wir lernen, mit unseren Ausgaben einfach und bescheiden zu sein und darauf zu achten, nichts von dem, was Gott uns gegeben hat, zu verschwenden. Das ist der Grund, warum viele Menschen geistig arm sind, weil sie nicht treu mit Geld sind oder im Umgang mit Geld nicht rechtschaffen sind. Willst du in diesem Augenblick eine Entscheidung treffen? Sage, Herr, ich möchte nicht nur an den Kaiser zurückgeben, dass es Kaisers ist, ich möchte dir auch geben, was dir gehört. In allen Bereichen möchte ich dich an erste Stelle setzen. Ich möchte kein Geld mehr für mich selbst verschwenden. Ich möchte treu sein im Wissen, dass ich eines Tages von jeder Rupie, jedem Euro, den ich verdient habe, Rechenschaft ablegen muss. Mache diesen Bund mit Gott und sieh, ob dich Gott von diesem Tag an nicht segnen wird. Ich glaube, er wird es tun.